Allmächtiger Gott und Vater, dich wollen wir ehren, dich wollen wir anbeten, auch an diesem Morgen, und dir von ganzem Herzen danken, dass wir im Namen von Jesus Christus an diesem Ort so zusammenkommen können. Du bist hier, wir geben dir den Lobpreis. Wir legen diesen Tag dir hin und bitten dich, dass du ihn durch deinen Heiligen Geist prägst und gestaltest. Wir bitten dich, dass du heute zum Zug kommst. Wir bitten dich um die Wirksamkeit deiner Worte. Wir lieben deine Worte, wir stützen uns auf deine Worte. Wir achten auf deine Worte, wir hängen an deinen Worten. Gib deinen Worten auch an diesem Tag Kraft, Klarheit. Das ist unser Gebet. Danke für alles Zusammensein in den vergangenen Jahren immer wieder unter diesem Thema des Tagesseminars. Danke für die Segensspur, die du uns da geschenkt hast. Und jetzt, lebendiger Gott, bitte gebrauche Reden, Hören, Lesen, Austauschen, das Zusammensein. Gebrauch es für dich. Mach's gut heute für dich. Danke. Amen. Wir starten, Überschrift unseres Tagesseminars, vom Warten in der Bibel, ein ganz besonderer, gottgewollter Lebensstil. Vielleicht muss ich tatsächlich zwei Sätze sagen vorneweg, wie es zu dem Thema kam. Also dieses Thema hat eine Vorgeschichte, nämlich es ist in den letzten Tagesseminaren immer wieder von mir so angetickert worden, dass man das mal bedenken müsste, dieses Thema vom Warten, vom Harren, von der Geduld, diese Thematik, die aus meiner Perspektive in der Bibel eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und irgendwann wurde dann der Druck dann doch zu groß zu sagen, das ist dauernd gesagt, jetzt mach's doch endlich. Und jetzt ist es auch dann tatsächlich soweit. Deswegen sind wir bei diesem sehr, sehr schönen, wichtigen Thema vom Warten in der Bibel, ein ganz besonderer, gottgewollter Lebensstil. Wie gehen wir heute vor? Wir gehen heute vor, dass, wenn alles gut läuft, wir um 16.30 Uhr 7 Schritte durchwandert sind. Die sind aber unterschiedlich groß. Nicht, dass Sie denken, das wäre alles die gleiche Portion. Der erste Schritt ist sehr überschaubar. Der zweite Schritt ist der wichtigste. Dann kommt 3, 4, 5, 6, relativ kompakt. Und 7 ist das Finale, ganz klar. Also, was bewirkt sich hinter den Zahlen? Ich möchte gerne mit Ihnen anknüpfen beim Thema Warten in unserem normalen Kulturerlebensraum, den wir alle so miteinander mehr oder weniger teilen. Das ist der erste Bereich. Dann möchte ich, wichtigster Teil, mit Ihnen natürlich in den biblischen Warteraum hineintreten. Denn das ist ja immer unser Gedankengang gewesen, hat sich jetzt über viele Jahre bewährt, gehört auch zum Profil der La Höhe, dass, wenn wir diese Themen des Tagesseminars bedenken, ganz konzentriert in der Bibel suchen, ganz konzentriert in der Bibel suchen. Das ist viel besser, als irgendjemandem super kluges, hochbegabtes irgendwo hinzustellen, sondern zu gucken, was sagt die Bibel, was sagt die Bibel. Denn die Bibel ist ein unwahrscheinliches Buch. Sie ist voller Kreativität. Sie hat Inspiration, sie hat Göttlichkeit, sie hat ein total anderes Spektrum. Können wir Menschen nie mitkommen. Deswegen ist immer sehr klug, sehr weise, an der Bibel sich zu orientieren, die Bibel zu befragen zu diesem wunderschönen Thema vom Warten in der Bibel. Ein ganz besonderer, gottgewollter Lebensstil. Das braucht Zeit. Das braucht Zeit. Und so wie ich es aufgebaut habe, ist das auch nicht Mittel zum Zweck. Also ich lese nicht die Bibel und komme dann irgendwo aus der Bibel möglichst raus, sondern es ist das, was uns bestimmt. Und aus dem, was wir in der Bibel erkannt haben, Teil 2, folgen dann 4 Bereiche, die man so konzentriert dann nochmal bearbeiten kann. Das sind dann die Punkte 3, 4, 5, 6, wo wir dann gucken, wie wir diese Bibelpakete nochmal in Räume für uns und unseren kleinen Kopf versuchen, halbverständlich reinzupacken, bevor wir dann gucken, wie mein Glaubenswarteraum dann so aussieht. So ganz, ganz grob für den Lauf dieses Tages. Beginnen wir damit, dass tatsächlich ich dieses Wort vom Warteraum an den Anfang stellen möchte. Also, der Warteraum. Der Warteraum hat in unserer deutschsprachigen Kultur, ich glaube, das kann ich relativ schnell sagen, kein sehr gutes Image. Das ist einfach so. Und das Thema vom Warten, das ist natürlich auch wirklich jetzt so, dass es mit einer Fülle von Warteerfahrungen bestimmt. Es gibt niemand in diesem Raum, der nicht Zugriff hätte auf eine Fülle von Warteerfahrungen. So jung kann man gar nicht sein, um keine Warteerfahrungen zu machen. Das fängt ja kaum an, muss man schon warten. Ja? Eltern spuren nicht so, wie man das dachte. Und schon muss man warten. Und es geht ja dann bis in das Finale des Lebens, sind wir immer und immer wieder mit dem Warten konfrontiert. Und schon, wenn wir das Wort Warten hören, Dann löst das schon dieses Begriffsfeld bei uns etwas aus. Ekstase, Freude, Glück, große Spannung. Nein, Sie wissen genau das. Wir haben tatsächlich, lassen Sie uns das bewusst wahrnehmen, mit dem Wort warten eine ganz komische Gefühlsmengelage. Eine ganz komische Gefühlsmengelage. Ich weiß ja nicht, welche Wartebeispiele Sie sich jetzt ausgetauscht haben. Natürlich habe ich auch meine 83 Wartebeispiele in meinem Kopf. Weil ich bin ein klassisches Modell von dem, der begeistert wartet. Das gehört ganz tief zu meiner inneren Kultur. Herr, heute darf ich wieder warten. Nein, das ist eben genau das. Sie wissen das. Und tatsächlich, wir schauen uns an, warten gehört zum Leben. Leider. Ja, warten gehört zum Leben, leider. Mehrheitlich negatives Image. Wenn wir ganz ein wenig die Felder uns versuchen deutlich zu machen, dann verbinden viele von uns mit dem Warten verschenkte Zeit. Da hat mir jemand was geklaut. Das hätte man anders machen können. Warum gibt es eine Schlange? Kann ich da nicht zwei Stellen aufbauen bei diesem Supermarkt? Warum muss das in dem Arzt? Kann das denn nicht besser hinkriegen? Warum sitze ich hier? Gehen Sie doch bitte mal in den Warteraum. Nein, will ich nicht. Ich will nicht in den Warteraum. Ich will mich nicht in der Schlange anstellen. Ich will es nicht. Unsere jüngste Tochter ist für ein paar Tage in Urlaub geflogen. Das erste Bild, was ich von ihr bekam, war das Warten auf dem Flughafen. Sie schätzte die Schlange auf 900 Meter. Derer, die sich versuchten, durch den Security-Bereich durchzuquälen. Nachher war sie etwas realistischer, kam auf 400. Aber wie auch immer, sie war erst einmal im Warten. Sie war erst einmal im Warten. Und das soll man natürlich möglichst vermeiden. Ich kenne ganz wenige Menschen, die eine Schlange sehen und sagen, oh, wie cool. Ja, das ist genau das, was wir versuchen, möglichst nicht hinzukriegen. Aber Warten hat noch mehr. Warten löst bei mir Fremdbestimmung aus. Das ist ja gerade das Gemeine. Ich bin plötzlich abhängig. Ich bin hilflos. Es wird über mich verfügt. Das ist ärgerlich, das ist demütigend, das ist teilweise auch erniedrigend und teilweise, je nachdem, wie das Warten angelegt wurde, auch gemein, weil man es hätte anders machen können. Das sind Termine und so weiter. Wir sind untätig, wir sind preisgegeben, wir sind passiv. Sie kennen diese ganzen Vokabeln, ich höre auf, bevor Sie in eine mittlere Depression verfallen. Zum Warten gehört Leerlauf, zum Warten gehört Langeweile, zum Warten gehört aber auch noch ein anderes Feld. Zum Warten gehört ganz oftmals die Erfahrung der Enttäuschung. Ich warte vergeblich, sagen wir. Wir haben auf einen Termin gewartet, auf eine Person gewartet, auf ein bestimmtes Ereignis gewartet. Das hat sich nicht ergeben. Es wurde verschoben, es wurde aufgelöst, es wurde annulliert. Wie auch immer, ich habe vergeblich erwartet. Ich gehöre zu der Generation von Menschen, die noch in ihrer Schulzeit Warten auf Godot lesen mussten. Ich weiß nicht, wer das mit dir Schicksal teilt. Also auf jeden Fall, da war ja genau das Prinzip. Das macht dann ja was wahnsinnig an diesem Text von Beckett, dass der Typ wartet und man weiß schon, spürt immer mehr, dass das wird nichts. Das ist komplett sinnfreies Warten des Daseins mit allem, was dazugehört. Also dieses Stück ist auch nur dann zu lesen, wenn man schon eine andere Einstellung zum Warten gewonnen hat. Warten hat auch was mit Angst zu tun. Ich warte ängstlich auf einen OP-Termin. Ganz oft ist das auch damit verknüpft. Oder ich warte, was einem anderen Menschen passiert, wenn jemand anderes eben zum Beispiel einen wichtigen Termin vor sich hat oder ein Ereignis, das bedrängend ist, dann bin ich in einer Warteposition, die macht mich unruhig, die macht mich ängstlich. Auch das gehört mit dazu. Und damit sind wir schon in dem halbwegs in dem Feld der Erfahrungen drin. Positiv, gibt's auch positive Ich habe das versucht, nochmal hinzukriegen. Natürlich, es gibt auch Positive. Sie erwarten Ihre Geliebte, die mit dem Zugeschlecht, das passt nicht. Also, die mit dem Auto oder mit dem Flugzeug kommen will. Und dann stehen Sie da eben und warten und haben da Ihren Blumenstrauß in der Hand. Das kriegen Sie noch halbwegs positiv hin. Oder ja, den Geburtstermin, ja, das geht auch noch. Geht auch noch, wobei da mischen sich alle möglichen Sachen. Das geht auch gerade noch richtig. Sie erwarten vielleicht die Ergebnisse einer Prüfung, von der Sie wissen, die sind sehr gut, das Ergebnis eines Berufungsverfahrens. Da haben Sie noch am ehesten noch so ein positives Ding. Oh, Sie warten auf Ihren Hochzeitstermin. Okay. Da haben wir noch so Wartebereiche, wo wir halbwegs das Feld ins Positive rüber retten können. Das stimmt. Aber ansonsten, warten ist nicht unser Ding. Nehmen wir bitte, gerade bei diesem Thema, ist nicht unwichtig, unsere Kulturprägung auf. Nehmen wir unsere Kulturprägung auf. So sind wir. Erstmal, ist das gut, ist das schlecht? Es ist einfach so. Wir warten nicht gerne. Warten ist blöd. Warten ist nichts Positives, absolut im großen Teil nicht. Und wir finden diesen Zustand vollkommen unnötig. Und wenn wir mal genau hingucken, es ist eigentlich weitaus in den meisten Bereichen des Wartens, ist der Zustand des Wartens ein Zustand, den ich versuche zu überbrücken. Das heißt, ich versuche aus dem Zustand rauszukommen oder zu verhindern, dass ich reinkomme. Das heißt, der Zustand an sich hat keine Lebensweise für sich. Er ist nur ein Umzugzustand. Also es ist das notwendige Übel, dass ich mich an der Schlange anstelle. Nicht, weil die Schlange an sich schon das Tolle wäre, sondern weil ich eben in diesen Flughafen rein will. Aber wenn ich es umgehen könnte, dann würde ich sagen, ja, ist schnell. Ich würde nicht sagen, oh, ich will doch lieber in der Schlange bleiben, denn ich warte gerade. Ja? Das heißt, Warten an sich ist keine Lebensweise. Das ist bei anderen Verben und ihren Bedeutungen anders. Wenn ich sage, ich singe oder ich esse oder ich schlafe, dann will keiner sagen, ja, wozu oder wo willst du denn damit hin? So, das heißt, in sich schon ein Raum, der gut ist. Beim Warten ist das nicht der Fall. Beim Warten versuchen sie immer möglichst rauszukommen oder eben tatsächlich gar nicht reinzukommen. Wenn Sie sagen, ich warte, kriegen Sie sofort die Frage, warum und wozu. Ja, es ist nicht die Frage, ach schön, warte gut. Oder sing schön, ess weiter, freu dich am Sein, du bist ein Wartender. Das ist keine Lebensbeschreibung, das ist eine Last, wenn ich so in dieser Welt bin. So, und diese Gemengelage geht jetzt bei uns um. Und schlagen Sie die Bibel auf und merken, komplett anders. Und damit sind wir jetzt bei unserem zweiten ganz, 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 ganz wichtigen Feld. Wir kommen aus dem menschlichen Warteraum mit seiner ganzen negativen Konnotation, kommen wir zum zweiten in den biblischen Worteerfahrungsraum. Jetzt reden Sie mit mir in die Bibel hinein. Und glauben Sie mir, tatsächlich, davon bin ich absolut überzeugt, dass dieser Bereich, den wir jetzt miteinander erarbeiten, nicht nur einen Informationscharakter hat, im Sinn von, ach wie nett, wie in der Bibel das Thema Warten beschrieben wird, sondern Bibel ist mehr als nur eine Informationslektüre. Sondern wenn Sie mit mir jetzt in diesem Tagesseminar in den biblischen Raum hineintreten, dann gibt es ein ganz wesentliches Ereignis. Und dieses Ereignis genießen wir im Zusammenhang der Lahö. Das ist unser Proprium. Wenn Sie in die Bibel hineintreten, geschieht etwas. Bibel ist ein Ereignisraum. Denn die Bibel ist nicht nur einfach ein Buch, sondern wenn Sie die Bibel aufschlagen und mit Gott in Beziehung sind, dann wirkt, indem Sie die Bibel aufschlagen, dieser Raum auf Sie. Sie treten aus Ihrem bisherigen Raum, inklusive des Wartenfeldes, in den Gottesraum, in den Bibelraum hinein und jetzt geschieht etwas. Und ich hoffe, dass Sie das tatsächlich ein Stückchen entdecken, mit mir entdecken, dass Sie nicht nur informiert werden über die Fakten der Bibel, sondern dass damit tatsächlich etwas geschieht, wenn wir in den Bibelraum hineintreten. Wir knüpfen an unsere normale kulturelle Gemengelage, unseren eigenen Erfahrungsraum, treten in die Bibel und wie so oft, so anders als unsere Gemengelage, so erfrischend konträr, wir kriegen ein ganz anderes Warte Verb, warten, Verb, eine ganz andere Füllung des Raumes, aber nicht nur konträr, es ist auch weiterführend. Also nicht nur einfach, da ist so, da ist so, sondern es wird viel weiterführend gedacht. Wenn Sie das Thema Warten in der Bibel aufschlüsseln, dann merken Sie, Sie sind eben in einem göttlichen Bereich und nicht mehr in einem menschlichen Bereich. Also rein mit uns in die Bibel, damit wir da ankommen. Ich dachte gestern Abend noch beim letzten Schliff da, als ich an meinem Schreibtisch vor mich hinschwitzte, dachte ich am besten, ich nehme das Bild, Sie springen mit mir in den Wortepool Gottes. Ja? Also rein in den Wortepool Gottes, denken Sie mal so, 20 Grad Wasser, 18 Grad, was wollen Sie? Wie sind Sie, was sind Sie für Typ? Sind Sie der Mittelmeertyp? Mittelmeertyp 22 Grad, Nordseetyp 17 Grad. Also wie auch immer, rein ins Wasser und Sie merken, wow, Worte Gottes, so wunderbar. Und bei dem jetzt Aufnehmen dieser Worte Gottes, dieser Warteperspektiven in der Bibel, nicht bei Ihrem Zahnarzt, nicht bei Ihrem Ampelerlebnis, nicht bei, ach was, nee, in der Bibel. Merken Sie, es kristallisieren sich Räume, Felder heraus, die wir dann nachher ein wenig versuchen zu sortieren. Wir gehen also in die Bibel hinein und nehmen mal ein Wortebad. Und wenn wir so ein Wortebad nehmen, entdecken wir das Spektrum, die Verschiedenartigkeit, die Qualitäten, die Quantifizierung, ganz klar. Und wir bekommen hoffentlich einen anderen Worte-Geschmack. Was dieses Wort betrifft. Wo fangen wir an? Ich musste Qual der Wahl. Ich musste aus der Fülle der Warteaspekte und Begegnungen in der Bibel tatsächlich auswählen. Und Sie können natürlich jetzt nachher sagen, ach Andreas, das ist mein Lieblingswartebeispiel aus der Bibel und du hast es nicht genannt. Ja, das kann sein, weil es noch 94 weitere gegeben hätte. Aber natürlich, wir gehen erst einmal hinein, im ersten Teil, in den Bereich des Alten Testamentes. Altes Testament, ich erinnere dran, wir sind ja auch jetzt hier gerade in der Familienfreizeit mittendrin, den kleinen Propheten. Das Alte Testament ist nicht nur einfach ein historisches, zeitgeschichtliches Dokument. Es ist nach dem, was wir neutestamentlich wissen, die Quelle für uns neutestamentlich Glaubende. Wir neutestamentlich Glaubende nehmen das Alte Testament, als für uns geschrieben war. Ist für uns geschrieben. Deswegen steigen wir in großer Selbstverständlichkeit ein. Und die erste große Warteerfahrung ist Arche Noah. Ja, natürlich. Ist die erste ganz große, steile Warteerfahrung. Noah und seine Arche. Und sagen, ja klar, das stimmt. Der Typ hat natürlich gewartet. Was soll er auch machen? Schwimmen war schlecht. Ja, das heißt, er konnte ja gar nicht anders. Er musste warten. Er musste warten, der war in diesem Rettungsboot drin und der Einzige, der ihm helfen konnte, war der allmächtige Gott. Der Einzige, der ihm wirklich helfen konnte, war der allmächtige Gott. Es war niemand mehr da. Nur Gott konnte ihm helfen, ihm und dieser ganzen Kreatur, die in 1. Mose 6 bis 9, das sind die Textbezüge, dann tatsächlich mit ihm gewartet haben. Und da taucht nun schon diese Vokabel in der Lutherübersetzung zumindest auf, die wir mit dem Warten ebenfalls verbinden, nämlich dass ja Noah insofern besonders gewartet hat, dass die Bibel sein Warten als ein Harren bezeichnet. Und ich weiß nicht, wie Sie die deutsche Sprache lieben, aber das Wort Harren, das stirbt ja aus, das ist klar. Allein schon das Aussprechen des Wortes macht uns ja Schwierigkeiten. Ja? Harren, das löst ja an sich schon Begeisterung aus. Harre, nein, ich will nicht harren. Nein, ich will eben nicht harren. Doch, du, Noah, hast jetzt zu harren. Harren ist im Denken der Bibel ein gläubiges, aktives Dranbleiben. Ja? Das ist das, was gemeint ist. Es ist nicht negativ gemeint. Es ist auch nicht frech gemeint. Es ist auch nicht despektierlich gemeint. Sondern es ist eine Person, die aktiv in Bezug auf Gott auf ein ersehntes Ereignis präsent ist. Das wird natürlich in der Noah-Geschichte wunderschön beschrieben. Sie kennen die Vögel hin, her, raus, rein. Er hatte noch mal 7 Tage, noch mal. Bis endlich die Kiste rappelt und dann geht's tatsächlich los und Gott erlaubt ihm da den Deckel abzumachen und dann kommt mal Luft und Licht in die Bude rein und dann kommt der Tag, an dem er aus der Arche da tatsächlich raus. Man spürt förmlich, Noah, jetzt hat sich das Warten, das Harren erfüllt und gelohnt. Ja, das ist die erste erstaunliche Geschichte, wo gleich dieser andere Begriff von dem Harren mit dazukommt, das Harren. Und das Wort gehört damit dazu. Jetzt haben Sie das Wortfeld Warten, Harren. Und die dritte große Begrifflichkeit, dann sind wir da schon durch, ist natürlich Geduld. Ja? Warten, Harren, Geduld. Ein Paket. Das ist das Erste, was uns hier beim Noah begegnet. Das zweite große Bild, das wurde ja auch in der den entsprechenden Bewerbungen des Tagesseminars aufgeführt. Natürlich verbinden wir mit dem Patriarchen, mit Abraham, die zweite ganz große Warteerfahrung im Alten Testament. Wir sind ja von dieser Warteerfahrung des Abraham und der Sarah immer wieder neu wirklich tief bewegt. Das ist so, dass wir alt geworden sind im Glauben und doch immer neu berührt werden von diesen beiden und ihren Wartejahrzehnten. Von ihren Wartejahrzehnten. Mit all dem, was dazugehört. Sie können ja 1. Mose 12 fortfolgende gar nicht lesen, um in diesen Wartebereich des Abraham, diesen Wartebereich der Sarah hineinzugehen. Das waren ja nicht nur Monate, nicht nur Jahre. Das war ja dieses Vierteljahrhundert. Das waren diese 25 Jahre, die sie gewartet haben. Und zwar aufgrund, ganz wichtiger Aspekt bei Abraham, aufgrund einer Wortzusage. Also es war kein Warten à la Godot, ich bilde mir irgendwas ein, ich wünsche mir was ganz arg und dann muss das eben auch sein und Gott muss das machen, sondern es war aufgrund einer Wortzusage ein Dranbleiben, bis diese Wortzusage sich nun erfüllt, damit ich eben keine Enttäuschung erlebe, wie wenn ich warte im normalen Bereich, irgendjemand will kommen, es hat ja geklappt. Er sagt ab, es funktioniert nicht. Doch, Gott hat Abraham, Sarah eine Wortzusage gegeben. Und dann kommt nach 25 Jahren völlig unrealistisch dieses Kind, dieser Sohn, dieser Isaak auf die Welt. Und wir haben in der Hagar-Passage ja auch dieses wunderschöne Bild, was passieren kann, wenn einem das Warten zu lang wird. Wenn man versucht, aus der Passivität des Wartens, ganz wichtige Aufgabe, kommen noch drauf, aus der Passivität des Wartens in die Aktivität des eigenen Handelns reinzukommen, dass das im Warteprozess tatsächlich schädlich sein kann. Also es ist das große Bild, das wir bei Abraham haben. Eine ganz kleine andere Szene, wo bewusst nicht gewartet wird, hochinteressant, gibt es auch, ist die Passage, die mit Abraham noch zusammenhängt, in 1. Mose 24, schickt er seinen Knecht Eliezer aus, der muss ja dann losgehen, hat wunderbare, wunderschöne Gebetserfahrung. Tatsächlich, der Isaak kriegt seine Rebekka, alles passt, die will auch mitkommen. Und die Family dort möchte natürlich noch, dass sie noch ein bisschen bleiben, noch ein paar Tage Zeit haben, bevor die dann eben zur Hochzeit abdüst mit Isaak und allem, wem dazu gehört. Und dann sagt doch dieser Knecht diesen wunderschönen Satz, den Satz, der Herr hat Gnade zu meiner Reise gegeben, halte mich nicht auf. Jetzt wird nicht gewartet. Jetzt ist gerade nicht ein Raum von Warten. Und die geben eine Zeit vor, die man Hebräischen angeben könnte mit etwa 10 Tage. Also das wäre ja nicht viel gewesen, was sind 10 Tage? Das kann man doch machen. Nein, sagt dieser Knecht, ich bin jetzt in diesem Erfüllungsraum von Wort Gottes. Da ist jetzt Warten das falsche Programm. Jetzt ist Erfüllung dran. Und ich ziehe das Ding jetzt in einem Set durch. Ich nehme es die Rebekka und die leistet keinen Widerstand. Und zack, dann kommen die eben zu diesem Isaak. Also das ist eine kleine Szene, wo deutlich gemacht wird, wenn Gott dann aus seinem Wartebereich rauskommt, in einen Handlungsbereich, dann ist auch dran, durchziehen. Dann wird der Vorgang auch abgeschlossen. Dann wird nicht nochmal irgendwo pausiert, sondern dann geht es tatsächlich bis ins Finale hinein. Also, wir haben die Noah-Passage, wir haben die Abraham-Passage und natürlich, das wollen Sie, dass ich das erwähne, deswegen tue ich es ja auch, dann diese wunderschöne Geschichte von unserem Jakob und seinem 7 Jahre Warten auf seine Rahel. Ja, Logo, und da kommt der Wartesatz aller Wartesätze. Haben Sie ihn? Es waren einzelne Tage, die 7 Jahre. Hui! Es waren wie einzelne Tage, diese 7 Jahre. So sehr lieb hatte er sie. Was für ein Wartesatz. Ist das ein Wartesatz? Wow. Das ist mal ein Wartesatz. Das heißt, diese Zeit hat sich für ihn innerlich verkürzt auf eine Woche. 7 Jahre zusammengestaucht auf eine Woche, die da tatsächlich ganz, ganz anders natürlich erlebt wird. Das heißt, das Ereignis, das Gut, die Frau, die Person, die dann ihm damit gab, hat ihm das Warten eine ganz andere Gewichtung geschenkt. Halt es gut fest in Ihrem Kopf. Ja? So, wir haben Noah, wir haben Abraham, wir haben ganz kurz Eliezer gestreift, wir haben den Jakob. Beim Jakob haben wir auch andere Wartetexte. Wir haben seine 20 Jahre, die sind ihm eher lang geworden. Ja, das ist anders, aber wir wollten natürlich vor allem die 7 Jahre erwähnen. Und dann natürlich entdecken wir insbesondere noch im ersten Buch Mose die Passage bei Josef. Denn die Passage bei Josef, die macht unser Herz natürlich ein bisschen schwer, weil der Mann, als er um Gottes Willen im Gefängnis gelandet ist, doch dann diese Chance hatte, indem er auf Menschen setzte, der Mundschenk, dass der für ihn ein Wort einlegt. Und dann kommt dieser unglaublich schmerzhafte Satz, dass der Mundschenk ihn vergaß. Und dann spüren sie, wie über dem Josef und dem Gefängnis eine Welt zusammenbricht. Ja, denn dann hat das Warten plötzlich doch Godot-Charakter. Das war vergeblich, auf diesen Menschen zu setzen, dem ich ja etwas Gutes getan habe. Er hatte also berechtigte Hoffnung, dass der für ihn eintritt, um ihn aus dem Knast rauszuholen, hat sich als ein nicht sinnvolles Warten erwiesen. Das heißt, wir spüren förmlich diese tiefe, tiefe, tiefe Enttäuschung über diesen Menschen. Und hinter dem Menschen steht dann schon gleich die Enttäuschung über Gott, logischerweise. Warum hat er denn diesen Mundschenk jetzt nicht ein bisschen inspiriert? Tatsächlich auch sein Versprechen, was ich doch Josef so gut eingefädelt habe, auch tatsächlich zu erfüllen. Das ist eine enttäuschte Erfahrung, die wir bei Josef vor uns haben. So, das ist Genesis, erstes Buch Mose. Haben Sie es? Noah, Abraham, Eliezer, Jakob, Josef und ganz am Ende, in 1. Mose 49, kommt einer der wunderschönsten Wartesätze im Alten Testament. Denn in 1. Mose 49, im Schlusssegen in 1. Mose 49 von Jakob, sagt doch der Jakob plötzlich, als die ganzen Stämme so aufzählt und dann so durchgeht durch die Stämme, unterbricht er seine Segenstexte an die Stämme Israels und sagt plötzlich diesen Satz: Herr, ich warte auf dein Heil. Und dieser Satz, Herr, ich warte auf dein Heil, der taucht nun immer wieder im Alten Testament in unterschiedlichen Varianten auf. Da wird etwas angelegt schon in diesem Jakobssegen, wo wir bei dem Jakob spüren, dass er etwas sieht, was sich da vor ihm zukünftig entfaltet. Und der Satz, Herr, ich warte auf dein Heil, klingt in keiner Weise irgendwie negativ oder genervt, sondern eher sehnsuchtsvoll, erstaunlich, was Gott da geplant hat. Der Satz taucht wieder auf. Im Psalm 119, in diesem großen Wort-Gottes-Psalm, da heißt es dann im 166. Vers, da heißt es dann, wenn man sich bis dahin durchgearbeitet hat, dann tatsächlich, Herr, ich warte auf dein Heil und tue nach deinen Geboten. Da steht das wieder da. Das heißt, eine Haltung wird bei Jakob und dem Beter des 119. Psalms beschrieben, der von vorne, von Gott her, das Besondere, das Heil, die gefüllte Zukunft erwartet. Und damit landen wir jetzt von 1. Mose 49 springend bei einem ganz besonderen Propheten, der das zu seiner Lebenslinie gemacht hat. Die im Sommerbibelseminar schon dabei waren, die wissen jetzt sofort, von wem ich spreche, nämlich von dem Propheten Habakuk. Habakuk ist der Prophet, der uns an der Stelle ein Modell darstellt für Warten im Alten Testament. Denn Habakuk hat dann nun im Kapitel 2 ja ein ganz bestimmtes Anliegen, das er an Gott bringt. Und nun sagt er in Habakuk 2 in den ersten Versen, dass er sich, Habakuk, auf einen Turm stellt. Und auf diesem Turm steht er nun und wartet darauf, was Gott ihm sagen würde. Und dieses Bild vom Habakuk auf dem Turm, das ist in der Kunstgeschichte natürlich immer wieder aufgetaucht, ist ja klar. Dieses Bild, das ist gut, denn der Turm ist ja nun ein Symbol für Ausschau halten, ja, für Überblick bewahren, über, da kommt mir etwas entgegen. Ich muss es möglichst früh sehen. Also ich habe eine Späherfunktion. Ich erspähe, ich ersehne eine Antwort und deswegen steige ich auf eine erhöhte Position und halte Ausschau. Und der Glaubende auf seinem Habakuk-Turm, das ist ein ganz, ganz starkes Bild. Der steht da und erwartet nun, dass von Gott her etwas kommt. Er sitzt nicht unten in seinem Loch, sondern steht auf dem Turm. Der Habakuk-Turm ist ein ganz starkes Bild für den Wartenden. Er will von Gott etwas haben. Jetzt sind wir von 1. Mose 49 natürlich ein bisschen weit nach vorne gesprungen, aber das gehörte eben in diese Passage mit hinein. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter und landen in der Warteerfahrung aus dem Volk Israel. Das Volk Israel hat ja ganz wesentliche Warteerfahrungen gemacht. Warteerfahrungen, die ihm angekündigt waren. In 1. Mose 15, hat dem Gründungsvater, hat dem Abraham Gott ja das schon gesagt, sie sollen erst nach 4 Menschen altern wieder hierher kommen, denn die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. Das heißt, Abraham, Isaac, Jakob, Josef, es war ihnen klar, das Land gehört ihnen, aber es wird, bis wir das kriegen, eine Wartephase geben. Und wie lang die Wartephase ist, entdecken wir dann hier und die wird uns bestätigt im zweiten Buch Mose, dass eben nach über 400 Jahren dann tatsächlich diese Wartephase mit der Mosezeit in Ägypten ein Ende genommen hat. Das heißt, prägend, absolut prägend für die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk gilt das Warten. Das ist nicht etwa nur ein Zwischenzustand. Es ist eine Zeit an sich. Buchen Sie das mal nicht im Hinterkopf schon mal ab. Also wer in dieser Zeit lebte, lebte nicht. Das heißt, oh, können wir das überspringen? Können wir das vielleicht verhindern? Können wir da vielleicht drum rumkommen, sondern es galt, es stand fest. Es ist von Gott eine gesetzte Zeit, die an sich einen Wert, eine Prägung, eine Bestimmung hat. Und jetzt kommt natürlich das, worauf die Wartenden von ihrem alten Klischee her besonders hoffen, dass die Wartezeit zu Ende ist. So, und jetzt tritt Mose auf und mit dem Auftreten des Mose in 2. Mose, man kann verschiedene Texte nehmen, aber ich habe jetzt mal aufgeschrieben, 2. Mose Kapitel 2, da lesen wir, Gott erhörte ihr Wehklagen, letzter Vers, 2. Mose 2, Gott erhörte ihr Wehklagen und gedachte seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob. So, diese Formulierung, die hier steht, die haben wir ja nicht nur hier, sondern diese Formulierung haben wir unter anderem ja auch im Noah-Bericht gehabt. Da gedachte Gott an Noah. Und in unserer Kultur löst dieses Gedenken etwas ganz Eigenartiges aus. Das ist das Gedenken, wenn wir so gedenken, wie es hier steht, dann ist es ein Gedenken, dass wir bisher das vergessen haben. Ja, der Noah ist da auf seinem, in seinem Boot und irgendwo ist diese Kiste unterwegs. Gott ist natürlich beschäftigt, hat andere Dinge zu tun und plötzlich rutscht ihm die Akte Noah auf den Schreibtisch. Menschen, habe ich vergessen. Und Gott gedachte an Noah, ja. Oder dieses kleine Volk da in Ägypten, das kann man schon mal durchrutschen bei allen himmlischen Tätigkeiten. Und jetzt gedenkt Gott. Nein, das ist nicht mit unserem Gedenken. Sondern wenn Gott gedenkt, dann ist von seiner Seite aus Passivität, Vorgang von Aktivität dran. Aber nicht, weil Passivität falsch war oder vergessen wurde, sondern weil jetzt Phase der Passivität aus göttlicher Perspektive zu Ende ist. Und dann wird gedacht. Und dann kommt Aktivität. Und deswegen sind wir natürlich immer dran interessiert, zu begreifen, wo sind wir in Passivität und haben zu warten. Und wo ist Aktivität dran? Weil Gott Aktivität setzt. Also es ist an ihm hängt es. Und er ist nicht der Vergessliche. Er ist nicht der Vergessliche. Er kommt und jetzt tritt tatsächlich hier Gott auf zugunsten seines Volkes. Und Sie wissen, wie faszinierend das beschrieben wird. Gott gedenkt des Bundes, Mose wird berufen und niemand kann jetzt das hindern, dass das geschieht, was Gott sich mit diesem Volk vorgenommen hat. Ein Versprechen, das er gegeben hat, dem Abraham, wird zu seinem gesetzten Zeitpunkt eingelöst. So, und diese Denke, ein Versprechen, das er gegeben hat, wird eingelöst, ist eine prinzipielle Linie in der gesamten Bibel. Der gesamten Bibel. Ein Versprechen wird eingelöst. Und die Zeit dazwischen, die ist das Warten. Ein Versprechen wird eingelöst. Und die Zeit dazwischen mit ihrer eigenständigen Bedeutung, die ist das Warten. Und allein wenn wir das schon wahrnehmen, entdecken wir die Eigenständigkeit und die eigene Bedeutung dieses Lebens in dieser Zeit. Versprechen gegeben, das Warten, Versprechen eingelöst, erfüllt. Wo Sie hingucken, Sie kennen die Bibel gut, wo Sie hingucken, begegnen Sie diesem Prinzip Gottes. Ich gebe dir ein Wort, du hast zu warten, ich werde es erfüllen. Ich gebe dir ein Wort, du hast zu warten, ich werde es erfüllen. Und diese Denke entdecken wir jetzt natürlich hier bei einem Volk Mose in besonderer Zeit. Wenn wir das nun wahrnehmen, dann merken wir natürlich auch, wo die Schönheit, Kraft, Herausforderung, Schwierigkeit des Wartens liegt. Nämlich, je länger es dauert und je größer / unmöglicher das zu Erwartende ist, desto schwieriger. Ist klar. Also, eine Kleinigkeit morgen, no problem, ziehen wir durch. 400 Jahre warten, ui. Ja? 400 Jahre warten darauf, dass durch eine uns unbekannte Persönlichkeit wir aus der Sklaverei in Ägypten rauskommen, ja. 75-jährig ausziehen mit einer Frau, die keine Kinder bekommen kann, mit der Verheißung, wir bekommen ein Kind. Herausfordernd, müssen wir uns beeilen. Mit 99, das war's, oder? So, also das heißt, Zeit plus Ereignis machen es schwierig. Das heißt, wenn es lange dauert und das Ereignis, was ich erwarte, fulminant ist, nicht mehr im menschlich kalkulierbaren Bereich, wird das Warten an sich natürlich dann eine besondere Herausforderung. Klammer auf. 2000 Jahre und Jesus, Klammer zu. Okay, ja, das heißt, da merken wir, was das bedeutet. Ein Wort gegeben, Warten, Erfüllung. Langes Warten, Ereignis fulminant, das macht es natürlich doppelt herausfordernd. So, wir gehen weiter und sehen eine ganz andere Warteerfahrung. Dann kriegen Sie schon ein bisschen Geschmack. Die kommen ja tatsächlich aus ihrem Ägypten raus und kaum sind sie raus, müssen sie warten. Die stehen an diesem blöden Meeresarm und müssen warten. Und Sie können sich das vorstellen, da brauchen Sie nun kein Experte zu sein für psychologische Welten, was für eine Gefühls- und Gemengelage es an diesem roten Meer war. Es war ja kein Urlaub geplant an diesem Meer, ja, sondern hinter ihnen kamen ja die ägyptischen Elitetruppen, ja, hinter ihnen die ägyptischen Elitentruppen, vor sich das Meer, Schilfmeer, rotes Meer, Begrifflichkeit in der Bibel wechselt, also auf jeden Fall komme ich da ran und jetzt merke ich, jetzt muss ich warten. Ich muss warten. Und hier kommt ein anderes Warten. Hier haben wir ein anderes Wartegeschmack. Hier haben wir das Warten in einer Notlage. Das haben wir nun tatsächlich im Alten Testament auch immer wieder. Ich bin in einer Notlage. Ich setze meine Hoffnung auf ihn. Und ich muss jetzt warten. Und mit Notlage warten ist ein Wahnsinnsdruck, der damit natürlich auf einem Menschen liegt. Wir kommen noch auf andere Notlagen im Alten Testament. Das heißt, hier habe ich nochmal ein extra Feld, wo wir merken, da kommt nochmal ein besonderer Geschmack des Wartens mit rein. Und dann gehört das natürlich zu den zentralen Erfahrungen, den zentralen Erfahrungen Israels. Gott ist ein Nothelfer. Er hilft tatsächlich in der Not, wenn ich auf ihn warte. Wenn ich auf ihn warte. Und dieses Durchhalten der Spannung und warten in Not auf die Hilfe, kommt nun im Alten Testament immer wieder neu vor. Vielleicht springen wir schon vor, damit Sie es ein bisschen mit sortieren können. Denken Sie zum Beispiel an diese unwahrscheinliche, spannend beschriebene, dreifach beschriebene der Bibel Szene von unserem König Hiskia. Hiskia erlebt, wie die assyrischen Truppen an die Mauer von Jerusalem herankommen. Ein Wahnsinnsdruck ruht auf diesem Mann. Er müsste natürlich jetzt aktiv handeln, irgendwas machen. Er hat aber die Verheißung, das Versprechen, dass tatsächlich er mit seinem Jerusalem gesichert bleibt. Vollkommen unrealistisch, vollkommen irre, passt überhaupt nicht mit den militärischen Verhältnissen zusammen. Und jetzt hat er genau diese Not. Die militärische Ring ist da. Er kann, wenn er Gott gehorcht, nichts machen. Und er schreit in seiner Not. Er geht ja dann mit diesem Schreiben in den Tempel hinein. Er kommt zu Jesaja. Jesaja gibt ihm ein Wort Gottes. Alles wunderbar. Aber wenn Sie diese Texte lesen, die wir da in der Bibel haben, im Königsbuch, im Chronikbuch, im Jesaja-Buch, dann merken Sie, meine Güte, das ist ein unglaublicher Druck. Sie können es doch vergleichen heute. Sie merken das doch heute. Schauen Sie sich irgendeinen Politiker an, der unter Druck ist. Hauptsache, er macht was. Lieber was Falsches machen, als gar nichts machen. Hauptsache machen, Tätigkeit zeigen, Aktivität zeigen. Das ist etwas, was natürlich dazugehört. Und der trumpft mit Passivität. Das geht nicht. Ein König trumpft mit Passivität. Er steht in diesem Druck und vertraut und Gott agiert. Er ist der Nothelfer. Dann kommt dieses Virus, die assyrischen Truppen sind weg, alles ist erledigt und der Ring geht auf und sie können tatsächlich aufatmen und leben. Aber hier kommt Warten in Notlage als ein Thema im Alten Testament. Und deswegen kommt jetzt in der Sprachwelt der Bibel etwas anderes mit rein, das kennen Sie auch, nämlich Stille sein. Die Stille sein stellen. Wenn du stille würdest, dann würde dir geholfen. Ja, das heißt nicht nur einfach Mund halten, das auch, hilft auch, sondern gib jetzt Ruhe, rühr hier nicht rum, bleib stehen. Und wir wissen miteinander, wie schwierig es ist, an bestimmten Stellen stehen zu bleiben, nicht in die Aktivität einzutauchen, dass ganz oft in unserem persönlichen Leben Passivität viel, viel anstrengender ist als Aktivität. Das ist ja uns bekannt. Wir würden liebend gern was machen, das ist nicht schwierig, aber nichts machen ist unglaublich anstrengend. Und das ist genau das, jetzt sei stille, warte auf die Hilfe des Herrn. So, wenn wir das jetzt haben, dann sind wir natürlich in dem Bereich, wo vermehrt auch Erfahrungen mit hineinkommen, wo Menschen des Glaubens ihre Erfahrungen mit diesem Gott machen. Was gehört dazu? Dazu gehören insbesondere, das ist ja klar, Texte aus den Psalmen. Denn in den Psalmen haben natürlich Menschen jetzt genau das erlebt. Die haben das erlebt, dass Gott ihnen gesagt hat, warte, sei stille, ich helfe dir, ich komme. Also, die Bitte um seine Hilfe taucht zum Beispiel im 130. Psalm auf. Meine Seele wartet auf den Herrn. Merken Sie es? Da ist ein Ersehnen dessen, dass Gott doch bitte jetzt aktiv handelt. Umgekehrt, Psalm 37,7, sei du stille dem Herrn und warte auf ihn. Ja, merken Sie den Zusammenhang? Oder wir haben diese Passage, ich liebe sie, Sprüche 10,28, das Warten der Gerechten wird Freude werden. Was für ein toller Satz. Können Sie die ganze Haltung durchdiskutieren. Das Warten der Gerechten wird Freude werden. Und dazu gehört dann dieser Grundsatzgedanke, ich warte auf dich, mein Gott. Und ich warte auf dich, mein Gott, ist dann eine Redewendung, die jetzt nicht nur in Notbereichen benutzt wird, sondern die Formulierung, ich warte auf Gott, ist alltagstauglich. Also nicht nur in Katastrophenbereichen, ich habe auf Gott zu warten, er ist meine Notfallhilfe, sondern ich warte auf dich, ist eine Formulierung der Glaubenden, die jetzt ihr tägliches Leben bestimmt. Sie hat dann den Sinn von, ohne dich werde ich nicht handeln, ich bitte dich um die Leitung deines Geistes, bitte bestimme du, bitte hilf mir, zieh mich auf deinen Weg. Das alles kann man mit dieser einfachen Satz, Herr Jesus, ich warte auf dich. sagen, ausdrücken. Sie sind in irgendeiner Sitzung, Sie wissen noch nicht, wo es weitergeht. Jesus, ich warte auf dich. In meinem Hinterkopf. Jesus, ich warte auf dich. Gib Signal, zeig mir, wo muss ich bremsen, wo muss ich Gas geben. Ist mir nicht ganz klar. Herr, ich warte auf dich. Lass deinen Geist so wirken, dass das jetzt so wird, wie du das wirst. Es ist irgendeine Alltagssache, Sie wissen nicht, was gerade so dran ist. Ich warte auf dich. Das ist nicht Passivität, das ist Ausstrecken, das ist seine Präsenz, seine Leitung. Jetzt erwarten, das ist nicht mal ein Notfall, das ist normal. So, das heißt, haben Sie es im Hinterkopf ein bisschen mit? Wir haben Notfallprogramme. Ich brauche dich, Herr, mein Gott, ich gehe unter die Ägypter kommen. Ja? Die Assyrer stehen an der Mauer. Das ist Notfall. Es gibt Alltagsgeschehen. Herr, ich warte auf dich. Komm, leite mich, zeig mir, bremst mich, gib Gas. Hab mich im Griff, mein Gott, bitte, ich warte doch auf dich. Ich mach nicht ohne dich, ich habe dich ganz bewusst aktiv mit dabei. Und es gibt das größere, erkennbare Programm des Heils, auf das wir zu warten haben. Und jetzt spüren wir schon ein bisschen die unterschiedlichen Welten, wie sie für uns erkennbar werden. Noch ein bisschen machen wir. Wir haben noch Beispiele ohne Ende, klar. Wir haben natürlich Beispiele, wo Warten abgebrochen wurde. Abgebrochenes Warten. Doofes Feld. Ganz doofes Feld, aber pädagogisch wichtig. Wo wurde Warten abgebrochen? Warten wurde abgebrochen vom Volk Israel, als Mose auf dem Berg war. Doof. Ganz, ganz, ganz doof. Kaum war der da weg mit seiner Spezialsession da bei Gott. Und das waren ja nur 40 Tage. Heute Morgen, als meine Frau darüber diskutierte, sagte sie, ja, man muss das ja mal sehen. Stell dir mal vor, jetzt würde mit Anfang September erst was laufen. Von heute aus. Der Juli ist erledigt, der August fällt weg. Mose kommt im September. Das wäre für uns eine Ewigkeit. Natürlich, wo ist er denn? Was macht er denn? Läuft ja gar nichts. Warten wurde abgebrochen. Abgebrochenes geistliches Warten. Und Sie wissen, was für ein Fiasko das ausgelöst hat. Eine pädagogisch ganz wichtige Geschichte für uns, wo Gott mich in eine Wartezeit hineingegeben hat, da hat das eine Bedeutung, denn Warten, was abgebrochen wird, verhindert Segenszufluss. Also abgebrochenes Warten ist nicht einfach, och, dumm gloffe. Sondern wenn ich das abbreche, dann fehlt mir in dieser Welt dieser Teil, der zu diesem Wartebereich gehörte. Sie wissen, die kamen ins Gericht, diese Abteilung, die da in 2. Mose 19 fortfolgende nicht gewartet hat. Oder denken Sie an eine andere Passage, wo Warten abgebrochen wurde. Das ist in der Saul-Ära. Saul soll doch in 1. Samuel Kapitel, jetzt muss ich nachgucken, 13. 1. Samuel 13 soll er auf den Samuel warten. Und er hält dieses Warten nicht aus. Er bricht es ab und damit fällt seine Segenslinie der Monarchie, bricht ab. Das heißt, es ist nicht einfach nur, ach, heute habe ich mal einen Fehler gemacht, sondern ich bin rausgetreten aus einem Wartezustand, den Gott mir gegeben hat, in dem ich mich zu bewähren hatte. Und wenn ich das nicht schaffe, dann fehlt etwas. So, wenn Sie Lust haben, können Sie schon mal neutestamentlich weiterdenken. Machen wir heute Mittag erst, aber verbietet Ihnen ja niemand. Denn das ist genau das Problem der Gemeinde Jesu jetzt. Denn ihr Job jetzt ist warten. Und Hebräerbrief sagt, warten heißt, du musst warten, bis du ankommst. Du kannst nicht vorher aussteigen. Werft euer Vertrauen nicht weg. Habt Geduld, zieht's durch. Das heißt, das spielt ganz kräftig, ganz stark. Denn das war ja genau das Modell, dass das alttestamentliche Gottesvolk den Spannungsraum des Wartens nicht durchgehalten hat. Sie haben abgebrochen. Sie sind zurückgeswitcht. Dann die berühmte Erzählung, die wir da schon mit berührt haben, aus 4. Mose 13, 14. Die Spannung nicht aushalten, nicht im Namen Gottes in den Raum reintreten, abbrechen und abbrechen von Wartebereichen, von Zuständen, die sind mit Folgen verknüpft. Ich verliere den zum Warten gehörenden Segen. Man kann es kaum aushalten, das Neue Testament. Ich nicht gleich weiter zu denken. Ich kann Ihnen zumindest sagen, Matthäus 25, denken Sie mal an die 10 Jungfrauen. Okay, Klammer zu, mehr heute Mittag. Also, das heißt, da habe ich im Alten Testament Raum schon einen Erfahrungsbereich, der mir wichtig ist. Vorsicht vor abgebrochenem Warten. Erfülltes Warten. Erfülltes Warten. Es gibt so viele schöne Texte für erfülltes Warten. Ich nenne Ihnen zwei Menschen, die erfülltes Warten für uns dokumentiert haben. Der eine, das ist Josua. Das ist Josua. Josua hat ja zwei Bereiche, wo er das dokumentieren kann. Er kann das natürlich einmal wunderschön dokumentieren für seine eigene Biografie. Josua und seine Biografie belegt, Warten lohnt. Ja, denn er war ja der mit Kaleb, der damals in 4. Mose 13, 14 in diesen Raum geblieben ist, ausgehalten hat, durchgehalten hat. Und abgesehen von den beiden, alle anderen, die dann im Erwachsenenraum waren, sind ja dann nicht angekommen. Sie sind des Segens verlustig gewesen. Aber Kaleb und Josua, die beiden Senioren, die gehen tatsächlich als Modelle von erfülltem Warten über den Jordan und marschieren ins gelobte Land und bekommen ihre Gebiete und werden in ihrer Biografie natürlich das jeden Tag als Modell demonstrieren. Warten lohnt. Warten ist gut. Gott enttäuscht nicht. Schaut Josua an. Das heißt, seine Biografie ist ein geistliches Dokument für diese Erfahrung. Aber er ist nicht nur als Biografie ein geistliches Dokument, sondern er sagt ja auch mit dem, was passiert ist als Führer für dieses Volk, ihr Lieben, schaut doch mal hin, alles, was Gott unter Mose uns versprochen hat, dürfen wir jetzt als erfüllt erleben. Wir sind echt angekommen. Wir sind ins gelobte Land reingekommen. Habt ihr alle nicht für möglich gehalten? Wir sind angekommen. Wir konnten die Feinde besiegen. Ich konnte das Land verteilen. Josua 21, Vers 45. Es ist nichts dahingefallen von allem guten Wort, das der Herr dem Haus Israel verkündet hatte. Es war alles gekommen. Ist das ein Satz? Das ist ein Satz. Ein Satz, der deutlich macht, wenn Gott eine Verheißung gibt, einen Wartebereich gibt, dann gibt er auch einen Erfüllungsraum. Und er stellt nun den Josua in den Erfüllungsraum, lässt zurückgucken mit der eigenen Biografie und im großen heilsgeschichtlichen Horizont. Das hat Gott erfüllt. Häkchen. Ja? Erledigt. Noch so ein Erledigt-Häkchen, nur damit wir das begreifen, wie die Bibel da funktioniert, ist natürlich das, was ein Salomo erlebt. Ein Salomo tritt in seinem Leben heran, in die großen Fußspuren seines Vaters David. Und das Projekt, das natürlich ein Salomo übernommen hat, das wissen wir, das Projekt, das quasi das einzig wirklich Wichtige war, was er zu tun hatte, neben allem, was er auch noch meinte, was wichtig sein könnte, das, was er wirklich machen musste, das war diesen Tempel bauen. Wahnsinnsprojekt. Das ist so eine Mischung aus Stuttgarter Bahnhof, Berliner Flughafen. Ja, also einfach komplette Überforderung aller Systeme damals. Aber im Gegensatz zu uns heute hat er das damals mit Bravour hingekriegt. Ja, tatsächlich, dieses Bauwerk wurde also fertig. Und jetzt kommt es zu diesem Gebet, dem berühmten salomonischen Tempelgebet. Und in diesem salomonischen Tempelgebet, in 1. Könige 8, lesen wir folgenden Gebetssatz. Herr Gott Israels, es ist kein Gott weder oben im Himmel noch unten auf Erden, der dir gleich ist. Du hältst den Bund und die Barmherzigkeit deinen Knechten, dir vor dir wandeln von ganzem Herzen, der du gehalten hast, deinem Knecht, meinem Vater David, was du ihm zugesagt hast. Mit deinem Mund hast du es geredet und mit deiner Hand hast du es erfüllt. Hören Sie es? Mit deinem Mund hast du es geredet, warten, mit deiner Hand hast du es erfüllt, wie es jetzt an diesem Tag offenbar ist. Was für ein Satz. Das ist der Satz. Ja? Mit deinem Mund geredet, warten. Mit deiner Hand erfüllt, wie es jetzt offenbar ist. Vom Warten in der Bibel. Mit Mund geredet, warten. Mit Hand erfüllt, wie es jetzt offenbar ist. 1. Könige 8, Sie wollen die Verse, ich sehe es schon, 24. 1. Könige 8, 24. Das ist dieser ganz wunderschöne Satz. Und damit sind wir natürlich jetzt in dieser Perspektive Richtung Zukunftszeit im Alten Testament sehr schön natürlich für uns angelegt wird, zum Beispiel im Propheten Daniel. Im Propheten Daniel ganz am Ende haben wir eine ganz besondere Wartepassage. Diese Wartepassage wird so beschrieben, dass ja im Propheten Daniel, da müssen wir jetzt in die Einzelheiten gar nicht reingehen, werden doch ganz besondere Zeiten, diese Fristen, diese 3,5 Jahre mit unterschiedlichen Tagen angegeben. 3,5 Jahre ist ja so eine Circa-Angabe, wenn man jetzt genau fragt, wie viele Tage sind denn 3,5 Jahre, wie rechnest du das denn? Dann haben wir ja im Propheten Daniel verschiedene Fristen, die dazugehören. Und ich lese einfach jetzt nur Ihnen die allerletzten 2 Verse. Das sind nämlich 2 Zeiten. Von der Zeit an, Daniel 12, Vers 11, von der Zeit an, da das tägliche Opfer abgeschafft und das Gräuelbild der Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1290 Tage. Gut, jetzt haben wir eine ganz klare Angabe, denkt der glaubende Endverbraucher. 1290 Tage, da kann ich ja schon mal was mit anfangen, richtig? Aber dann heißt es, wohl dem aber, der da wartet, 1335 Tage. Und ich darf so nebenbei doch als Bibelleser fragen, ey, warum? Gib mir die Bibel da unmittelbar eine Antwort. Nein. So hört das auf. Sie haben sich schon eingelassen auf 1290. Denkt, das ist schon ganz schön viel. Und dann kommt als letzter Satz, glücklich aber der, der da wartet, 1335 Tage. Das heißt, plötzlich merken Sie, es wird nochmal ein Wartekontingent nicht weggenommen, sondern draufgelegt. Mein Gott! Und die, die das aushalten, die werden nicht gesagt, das ist halt besonders deppig. Sondern denen wird gesagt, wohl dem, glücklich der, gepriesen sei, oder wie auch immer Sie das übersetzen wollen. Und genau diese Formulierung nimmt Jesus in seinen Endzeitreden für die Gemeinde auf. Wohl dem, der wartet. Er nimmt genau Daniel 12 auf, um deutlich zu machen, ja, da ist eine Zeit, die fordert euch relativ viel ab. Da kann aus 1290 auch mal 1335 werden. Tatsächlich. Und wenn ein Tag schwer ist, dann sind mal 45 Tage mehr, nicht wenig. So, aber dass wir begreifen, da wird wiederum etwas in eine Frist, in eine Wartezeit hineingelegt. Und der wartet, wird nicht als Dummkopf beschrieben, sondern der wartet, wird gepriesen, selig gepriesen. Selig gepriesen bist du, wenn du das tatsächlich wartest. Und die Aufnahme im Neuen Testament, die können wir uns jetzt schon damit notieren, dann haben wir das schon mit drin in unserem biblischen Wahrnehmen, die kommt dann im Markus-Evangelium oder in den anderen Texten mit auf, wo es dann heißt, selig ist, der beharrt bis zu diesem Ende, unter anderem Markus 13, Paralleltexte Matthäus und so weiter. Da haben sie das von Daniel 12 bis Markus 13 drin. Das heißt, es kommt ein neues Thema dazu, was im Alten Testament abschließend da ist, damit sind wir richtig gut in der Zeit, nämlich im Alten Testament spielt immer noch eine immer wachsendere Rolle ein weiteres Warten, nämlich das Warten auf den Messias. Das Warten auf den Messias. Wir haben jetzt hier in diesen Tagen auch die nachexilischen Propheten, das heißt, wir waren bei Haggai, wir sind jetzt durch Saharia halbwegs durch und die nachexilische Saharia-Welt war genau uns das wichtig, dass in der nachexilischen Saharia-Welt eben der lebendige Gott nicht sagt, so, das war's, jetzt lebt fröhlich in der persischen Periode, mehr habe ich euch nicht mehr zu sagen, ich bin am Ende meiner Gedanken, sondern dass Gott sagt, schön, dass es jetzt die nachexilische Zeit gibt, ja, freut euch dran, aber Aber Perspektive nach vorne. Wartet auf den Messias, der beschrieben wird, wunderbar beschrieben wird, den Propheten Zacharja. Zacharja 9, auf deinem Esel reiten. Zacharja 12, Hilfe für Israel. Zacharja 14, sein Wiederkommen mit den Heiligen. Traumhaft beschrieben. 500 Jahre vor dem ersten Kommen. Und für uns ausgesagt, 2500 vor seinem zweiten Kommen. Wird eine Perspektive gegeben und wird damit jetzt auch Wartezeit eingeführt. Wie Wartezeit eingeführt wird, erleben alle Bibelleser. Malachi und dann?
400 Jahre.
Ja, danke. Stimmt. Pause, 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 Pause. Nein. Was ist das? Warten. Warten. Und wir sagen, da passiert doch gar nichts. Doch, sagt die Bibel, da passiert was. Da wird nämlich gewartet. Merken wir es, ich bitte. Merken Sie es. Es ist nicht ein Umzu, es ist ein an sich. Dieses Sein an sich hat eine göttliche Bedeutung. Natürlich warten wir auch auf ein Ziel, aber dieser Zustand an sich ist nicht negativ, ist nicht zu überspringen, ist nicht despektierlich, ist nicht doof, ist nicht, sondern er hat an sich eine Bedeutung. Und ahnen wir schon, worin ein wenig die Bedeutung besteht. Merken Sie es aus dem Alten Testament raus, was der Wartende eigentlich tut. Der Wartende glaubt. Der Wartende glaubt. Sie wollen glauben, dann haben Sie zu warten. Warten im tiefsten Sinn ist Warten nicht, und dann muss ich durch. Oh, wie bescheuert. Geht es noch lange? Sondern Warten im Warten ist Glauben. Ich glaube. / ich warte. Ganz wichtig, dass es uns klar wird, dass es eine Bedeutung hat, dass es eine Gewichtung hat. So, wir kommen gleich noch drauf, an wen das ganz besonders klar wird. Aber wir nutzen jetzt diesen Sprung, dass Sie alle noch halbwegs wach sind, und dass wir aus dem Alten Testament gerade noch so knapp rauskommen ins Neue Testament hinein. Ja, wir wagen noch in unserem biblischen Bad noch ein bisschen den Sprung ins Neue Testament hinein. Denn logischerweise, jetzt mit unserem Denken, was wir haben, muss ja nach Zusage, warten, jetzt im Neuen Testament was kommen? Erfüllung. Und wiederum entdecken wir ambivalent. Denn in Jesus passiert ein Doppeltes. Jesus ist zum einen tatsächlich jetzt das Ergebnis vom Warten. Ja, Jesus ist das Ergebnis vom Warten. Und Jesus Teil 2 löst weiteres Warten aus. Ja, Jesus in seiner Person ist beides. Er ist der, der jetzt endlich die Erfüllung des Wartens darstellt. So, und jetzt versuchen Sie mal 2000 Jahre zurückzugehen und dann müssen Sie sagen, hat sich das Warten gelohnt? Ach, ist ja nur Jesus. Nein, du bist ja natürlich, das hat sich alles gelohnt. Dafür hat sich alles gelohnt. Das, was da in Jesus gekommen ist, übertrifft ja unsere Erwartungen. Ja? Da hätte ja keiner vorstellen können, was da im Alten Testament steht. Und jetzt haben wir gewartet. Und jetzt kam das. Ist ja der Wahnsinn, der absolute Wahnsinn. Dass der so kam, wie er kam. Und was er dann gesagt hat und welche Wunder er getan hat. Und wie er Menschen unterwegs war. Und dann das absolute Finale. Wie der da nach Jerusalem gegangen ist. Dass er sein Leben gelassen hat. In diesem stellvertretenden Opfer für die Welt an diesem Kreuz. Dass er auferstanden ist von den Toten. Phänomenal aufgefahren, zu Rechten Gottes sitzend, unglaublich, hat sich alles gelohnt. Nicht nur für sein Volk Israel, sondern das geht jetzt in die ganze Völkerwelt hinein. Das heißt, unsere Erfüllungserfahrung übertrifft bei weitem aus unserer Wahrnehmung die Verheißungsankündigung. Sacken lassen? Ja? Unsere Erfüllungserfahrung, die wir jetzt schon haben, kann man ja auch zukünftig auch noch mal sehen, aber die wir jetzt schon haben, übertrifft bei weitem die aus unserem Verständnis gegebenen Verheißungsankündigungen. Also ganz anders als bei ihrem letzten Mallorca-Urlaub. Sahen die Bilder nicht im Katalog so schön aus? Wirkte auf der Homepage ihr Hotel nicht paradiesisch? Waren nicht die Umgebungen sensationell? Und sie stellten sich tatsächlich in die 800-Meter-Schlange und quetschten sich in die Metallkiste und flogen darunter. Und sie kamen an und dachten, ach du Schande, vielleicht gehe ich am liebsten gleich wieder zurück. Die Bude war marode, das Essen war schlecht, der Strand war weit weg, die Menschen unmöglich. Das heißt, zwischen ihrer Ankündigung und der Erfüllung gravierte einen Gap, der nach unten ging. Und bei Gott ist es genau umgekehrt. Sie sagen, du hast ja wahnsinnig untertrieben. Mein Gott, du schickst deinen eigenen Sohn. Du lässt ihn auf diese Welt kommen. Der marschiert herum und tut Wunder. Der hält seine Predigten. Der geht ans Kreuz. Der stirbt für die Welt. Das ist der komplette Wahnsinn. Hätte das nicht mal schon ein bisschen mehr promoten können im AT? Ja, damit wir in der Ankündigung schon ganz anders noch laufend wären. Und aus der Perspektive Gottes ist das schon reich, aber er hat natürlich deutlich mehr im Laden als im Schaufenster. Und dann kommt er tatsächlich und zeigt uns diese Verheißungserfüllung und wir sagen, mein Gott, was für ein riesiges Geschenk. Und jetzt sind Sie mit mir am Anfang des Neuen Testamentes und es gehört mit zur Schönheit des Neuen Testamentes, dass an dem Anfang vom Neuen Testament Wartepersonen Ihnen beschrieben werden. Kennen Sie mit mir diese wunderschönen adventlichen Wartepersonen? Ja, ich weiß, es ist Juli, es sind 30 Grad und Sie haben es jetzt noch nicht mit, wie soll ich dich empfangen? Und ich weiß, aber trotzdem, diese Wartepersonen, diese zwei wunderschönen Wartepersonen in Lukas Kapitel 2. Simeon und Hannah. Und ich habe das immer wieder gesagt und jetzt ist die Stunde gekommen, es nochmal wirklich thematisch zu sagen. Das waren bewusst keine Teenager. Nichts gegen Teenager, nichts gegen junge Erwachsene, aber das war die Geriatrieabteilung. Ja, richtig, die haben es gerade noch mal mit Ach und Krach in den Tempel geschafft. Der Simeon wusste schon, meine Laufzeit auf dieser Erde ist jetzt wirklich final. Du musst dich beeilen, mein Gott, wenn das werden soll mit dem Messias, bevor ich sterbe. Ich bin schon in der Nachspielzeit. So, und die Hannah natürlich auch. Für damals über 80, der komplette Wahnsinn, diese beiden. Ein Mann, eine Frau, zwei Senioren, ein Verb. Sie warteten. Wow, das sind sie. Das sind sie. Das sind die Protagonisten evangeliumsgemäßen Wartens. Ja? Das sind sie, die beiden. Kann man auch als Teenager, nur das Bild ist toll. Dass die eben nicht nur mal eben, heute habe ich gewartet. Ja? Und morgen muss es alles puff sein. Nein, sie warteten und warteten und warteten und warteten. Und Paulus sagt in der Apostelgeschichte, das ist Marke des Gottesvolkes. Als der seine großen Vorträge hält vor Agrippa und anderen, da heißt es doch so stark, in Kapitel 26, Vers 7 der Apostelgeschichte, auf die Erfüllung der Verheißungen hoffen die 12 Stämme Israels, wenn sie Gott bei Tag und Nacht beharrlich dienen wegen dieser Hoffnung. Das heißt, das ist Markenkern, dass ich warte. Und da Israel den Messias nicht angenommen hat, müssen die was heute tun? Warten. Sie müssen warten. Aber jetzt im Denken, was uns hier ankommt, entdecken wir also mit Lukas Kapitel 2 haben wir diese beiden wunderschönen Protagonisten evangeliumsgemäßen Wartens. Das ist Simeon, das ist Hannah, 2,25, 2,38 und bei beiden das Bestimmende, sie warten, sie warten, sie warten. Das ist ein Markenzeichen dafür, dass sie glauben. Warten gleich glauben, gleich vertrauen. Gleich gehorchen. Sie haben hier eine wunderschöne Spur, die da uns jetzt im Neuen Testament begegnet. Jesus ist also Erfüllung und die Erfüllungserfahrungen übertreffen bei weitem die Verheißungsankündigungen. Aber bei weitem noch nicht alles, was mit Jesus angekündigt wurde, ist ja schon in der Erfüllungserfahrung Teil 1 drin. Und damit kommen wir dann gleich zum nächsten. Wir stehen ja in der Erwartung einer weiteren Erfüllungserfahrung, nämlich dem Wiederkommen von Jesus Christus. Und da haben wir es aus unserer Perspektive natürlich unverschämt gut. Wir haben es unverschämt gut. Wir haben es aus zwei Gründen unverschämt gut. Der eine Grund ist, wie für alle anderen der letzten 2000 Jahre, liegt Erfüllungserfahrung Teil 1 komplett vor. Das heißt, Sie können von der Verheißungsankündigung sagen, Teilpaket 1 wurde komplett erledigt. Komplett erledigt und hat alle Erwartungen bei weitem übertroffen. Das heißt, mit welchem Ansatz gehe ich jetzt an Paket 2? Ich bin mal gespannt, wie er da meine Erwartungen bei weitem übertrifft. Kriegt er hin, wenn er in Teil 1 uns alle geblättet hat. Was glauben Sie, was Teil 2 bei uns auslösen wird? So, das ist das eine. Und der andere Vorteil von Ihnen, von mir ist, dass wir schon so wahnsinnig lang in dieser Wartephase drin sind. Wir, Gemeinde Jesu, ist ja jetzt schon in diesem 2000-Jahre-Block, warten, gleich glauben, gleich gehorchen, ja, das ist schon drin. Und wir sind jetzt da und sagen, also den kleinen Rest, das ist jetzt natürlich jetzt, das warten wir. Das heißt, Sie sind natürlich in einer richtig guten Rolle. Stellen Sie mal vor, Sie wären so irgendwann im 8. Jahrhundert vor sich hingedümpelt oder hätten da im 17. Jahrhundert leben müssen. Sie sind im 21. Jahrhundert gelandet. Sie sehen schon Israel zurück. Messianische Gemeinde wächst, es knirrt, es knarscht im ganzen heilsgeschichtlichen Gebälk. Und Sie stehen da und sagen, natürlich, was werde ich tun? Ich werde warten. Ich bin Simeon, ich bin Hannah, ich warte. Evangeliumsgemäße Protagonisten sind Wartende. So, das ist jetzt das, was hier da ist. Und jetzt kommt eben Teil 2. Ich habe auch wiederum zu warten, dass das mit Jesus zusammenhängt. Das hat Jesus sehr, sehr, sehr deutlich gesagt. Da steigen wir jetzt dann später ein. Sie waren tapfer. Da steigen wir jetzt später ein. Und dann haben wir natürlich in diesen Wartetexten insbesondere die berühmten Endzeitreden von Jesus ins Visier zu nehmen. Matthäus 24, 25, Markus 13, Lukas 12 und 17. Das sind so diese Standardtexte, wo ein Thema den Jesusleuten in allen Varianten in ihr Herz und in ihren Geist hineingepredigt wird. Nämlich warten. Warten ist das Verb. Warten ist das Verb. Haben Sie das gewusst? Haben Sie das gewusst? Sie hätten es wissen können. Ich mache Ihnen keinen Vorwurf. Sie hätten es wissen können, wenn Sie ganz tief mit mir den Inhalt neutestamentlicher Predigt beim Apostel Paulus erfasst hätten. Paulus hat uns einmal prägend für immer gesagt, auf welchen drei Säulen neutestamentliche Verkündigung besteht. 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Das ist das Finale, dann kriegen Sie Mittagessen. 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Was sagt uns Paulus? Paulus sagt uns, wir fangen in 9 an. 1, 9 und dann 10. Ihr habt euch bekehrt. Erster Teil. Ihr habt euch bekehrt. Der Ruf neutestamentlicher Predigt, wir würden sagen, in die Nachfolge Jesu Christi. Aus dem alten Leben ohne Gott heraus in das neue Leben mit Jesus hinein. Eine ganz wichtige Aufgabe neutestamentlicher Verkündung. Ihr habt euch bekehrt. Erste Welt, in der wir zu Hause sind. Zum Glauben an Jesus Christus kommen. Bekehrt von den Abgöttern. Zweite Aufgabe. Ihr dient jetzt dem lebendigen Gott. Zweites Verb. Ihr dient jetzt dem lebendigen Gott. Alles, was mit Jesus-Gemeinschaft, Jesus-Nachfolge, Gemeinde Jesu, Diakonie, Nachfolge in allen Varianten zu tun hat. Zweiter großer. Erster Teil, bekehren. Zweiter Teil, dienen. Und jetzt wären wir eigentlich fertig. Und jetzt kommt Teil 3. Und ihr, Sie ahnen schon, wartet. Ihr wartet. Teil 3. Und über Freude für alle, die Griechisch sprechen können, ein Hapax Legomenon. Also ein Wort, was nur ein einziges Mal an dieser Stelle im griechischen Neuen Testament gebraucht wird. Ein Spezialwort von Paulus. Bam! Setzt das da rein. Das muss man merken, wissen. Das gibt's nur einmal. Und das Wort, was hier genannt wird, das können Sie, wenn Sie es zurückverfolgen, sprachetymologisch, dann heißt das eigentlich hinaufbleiben. Warten als ein Hinaufbleiben. Ist das nicht stark? Anameno, hinaufbleiben. Ich bin ein Hinaufbleibender. Ich muss also warten. Wo will ich hin? Anna, hinauf. Und bis dahin muss ich natürlich jetzt in diesem Zustand verbleiben. Ich bin ein Ausharrender nach vorne. Ich bin einer, der wartet. Dritter Teil. Hätten wir wissen können. Wir haben drei Jobs. Wir haben drei Welten, in denen wir unterwegs sind. Welt 1, Bekehrung. Komm zu Jesus. Große Welt, wunderbar. Welt 2, dien dem lebendigen Gott. Welt 3, warte. Und Sie sind alle mit mir einig, der Teil 3, der ist schwer vernachlässigt. Und das gibt unserem Christsein natürlich auch einen Geschmack. Wenn Sie ein Drittel wegstreichen, das hat Folgen. Wenn Sie irgendwas nur so am Rand noch kommt, das bleibt doch nicht ohne Wirkung. Und deswegen gehört ganz prägend für unseren christlichen Geschmack Teil 3 wieder herausgeholt. Und seiner Eigenständigkeit dürfen wir uns wieder bewusst werden. Dass Sie nach Hause gehen und sagen, ich bin Christ, das heißt, ich bin bekehrt, das heißt, ich diene und das heißt, ich warte. Ja? Und dass das nicht nur ein leerer Satz ist, sondern auch Ihr Leben bestimmt, möge das Tagesseminar Teil 2 und 3 Ihnen gut tun. Ich freue mich, Sie wiederzusehen um 13 Uhr. Was ist jetzt zu sagen? Jetzt ist zu sagen, dass wir tatsächlich mit einem Gebet und Lied gleich schließen werden, dass Sie sich erholen können, verschiedene Orte aufsuchen. Und um 12 Uhr treffen wir uns zum Mittagessen. Unsere Gäste im Haus sind, wissen schon bestens Bescheid, die haben ihre Sitzplätze. Alle hier zum Essen angemeldete Tagesgäste finden sich an den Sitzplätzen ein, die mit einer farbigen Serviette markiert sind. Das sind ganz viele natürlich hier im Foyer und im Bistrobereich, aber auch in den Speisesälen 1, 2, 3 gibt es eine ganze Reihe von Plätzen. Freundliche Menschen helfen Ihnen, dass Sie alle Ihren schönen Platz finden. Um 12 Uhr beginnen wir mit dem gemeinsamen Mittagessen und dann haben wir um 13 Uhr hier unsere zweite Einheit. Ich bete, wir singen ein Lied und dann geht's in die Mittagspause. Lebendiger Gott und Vater, so anders, das entdecken wir schon. Wir sind noch gar nicht fertig und schon ist das klar. So anders, so positiv, so wahnsinnig gefüllt von dir. Das mit dem Warten. Herr, wie kriegen wir da ein anderes Image hin für dieses Warten? Darum geht's doch, Herr. Dass wir das begreifen, dass das ganz anders läuft und gefüllt ist als in unserem Kulturraum. Und ja, wir sind meilenweit weg von dem. Aber wir sind im Raum deines Wortes. Und wir bitten füreinander vor dir, dass diese Erfahrungswelt biblischen Wartens sich in unseren Geist, in unsere Seele Stück für Stück hineinprägt und hineinwirkt. Danke für den ersten Step. Danke, dass du dabei bist, auch im Schritt 2 und 3. Schenk uns, dass wir eintauchen, tief eintauchen in diese Welt, die du von uns willst, dass wir warten.